SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Gernot Stadler darf ich herzlich begrüßen bei uns in SWR1 Leute. Einen schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen zurück.
Sie hatten eine weite Anreise aus Klagenfurt. Wie war's?
Ja, vor allem eine lange Anreise. Wir haben mit, ich sag mal, maximal 6 Stunden Anfahrtszeit gerechnet. Geworden sind es dann 9. Aufgrund des extremen, vermutlich Rückreiseverkehrs. Aber wir haben es geschafft und wir sind hier.
Schön, dass Sie da sind. Sie sind Doku-Filmer, zählen mit Ihrem Team seit vielen Jahren zu den führenden Film- und Produktionsfirmen Österreichs. Und Oliver Stone hat mal gesagt, einen Film auf die Beine zu stellen, das kostet ihn so 1-2 Jahre seines Lebens. Gehen Sie damit?
Absolut. Also auch bei uns sind die Vorlaufzeiten, obwohl die Filme wesentlich kleiner sind als die von Oliver Stone, auch bei uns sind die Vorlaufzeiten so bei einem Jahr mindestens, meistens 2 bis 3 Jahre, weil einfach sehr viel, ich sage mal, von der Idee bis zur Finanzierung geschehen muss, damit der Film überhaupt auch grünes Licht bekommt bei einem Sender oder bei mehreren Sendern. Sind wir schon beim Thema. Manchmal braucht man mehrere Sender und das macht es dann nochmals komplizierter. Man muss recherchieren, man muss ein Team zusammenstellen. Also es gibt einiges zu tun, bevor die Kamera läuft.
Sie sagen gerade, manchmal braucht man mehrere Sender. Das liegt natürlich an den Kosten, nehme ich an.
Das liegt an den Kosten, weil zumindest bei uns in Österreich die Sender, ich sage mal, höchstens noch mit vielleicht 50% oder manchmal auch nur 40% mitgehen an den Produktionskosten. Das teilt sich dann, jetzt wird es vielleicht ein bisschen kompliziert, in den Produktionskostenanteil und den Lizenzanteil. Das ist der Teil, den der Sender zahlen muss, damit er das Produkt dann auch ausstrahlen darf. Unterm Strich, wie man bei uns sagt, hat Geld aber kein Mascherl. Also 50% vom Sender, sagen wir mal grob, und der Rest entweder von einem weiteren Sender oder Förderstellen.
Das ist all die Arbeit, die man dann natürlich in der Doku nicht sieht, die im Hintergrund stattfindet. Woran arbeiten Sie denn gerade? Was ist das aktuelle Projekt?
Wir haben oder sind gerade dabei, den neuesten Film fertigzustellen über herrschaftliche Anwesen im Alpe-Adria-Raum. Vor allem in Friaul, Julisch, Venetien und Kärnten sollte ein erster Teil sein und ein zweiter sollte folgen, vielleicht im kommenden Jahr. Da geht der Film jetzt dann nächste Woche ins Color Grading, also in die Farbkorrektur. Er ist bereits im Tonstudio für die Tonmischung und am 5. September ist er dann auf Dreisat zu sehen, wenn ich ein bisschen Werbung machen
da
darf.
Da hört man schon den Werbefachmann raus. Wie ist es denn zu so einer Idee gekommen, die herrschaftlichen Anwesen? Wie entsteht so eine Idee?
Eigentlich ist es so, dass wir seit vielen Jahren auch in Italien immer wieder drehen und da führt eigentlich ein Thema zum nächsten. Man lernt Leute kennen. Wir haben vor einigen Jahren, ich glaube vor 3 oder 4 Jahren, einen Film gemacht über die geheimen Gärten von Lucca in der Toskana. Und dann unsere Liebe entdeckt, ich sage immer wir, weil das, die meisten Filme mache ich mit einem Kollegen zusammen, auch guten Freund von mir, Björn Kölz, der auch viele Ideen zu den Filmen hat. Auf jeden Fall haben wir in der Toskana gedreht und unsere Liebe zu Gärten und zu alten Villen und diesen Anlagen entdeckt. Und Friaul liegt vor der Haustüre und auch dort gibt es einen sehr reichen kulturellen Schatz zu heben. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir halt mal auch einen Film über das, was vor der Haustüre liegt.
Wie hat sich denn Ihr Blick auf Zitronen verändert, nachdem Sie eine Doku über diese Frucht gemacht haben?
Ja, grundsätzlich sehr stark. Weil ich habe gelernt, dass es nicht nur runde Zitronen gibt, sondern alle möglichen Formen. Ich habe gelernt, dass man nicht nur das Fruchtfleisch essen kann, sondern auch dieses weiße Ding rundherum. Und dass es eine hervorragende, vor allem sizilianisch-arabisch beeinflusste Küche gibt, wo Zitronen eine große Rolle spielen. Und ich habe natürlich auch gelernt, dass Zitronenwasser in der Früh besonders gesund ist.
Ihre Doku wurde ausgezeichnet als die beste Doku über Italien. Wo kommt die Zitrone denn ursprünglich her? Sie haben es gerade schon angedeutet.
Ja, aus Afrika.
Und Arabien.
Ja, also aus dem arabischen Raum. Ja. Und ist dann eben über die Seefahrer nach Sizilien und dann immer weiter nach Europa, also nach Norden gelangt. Und dann, ja, wir haben sozusagen den Weg in die andere Richtung zurückverfolgt, also aus dem Alpenraum über den italienischen Stiefel bis nach Sizilien, also bis nach Arabien nicht, aber immerhin bis Sizilien.
Was für Menschen sind Sie da begegnet?
Ja, ganz, ganz spannenden Leuten. Also wenn ich jetzt bei uns in Kärnten beginne, da gibt es einen Pionier, den Michael Zeron, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, gewissermaßen Zitronenbäume an das Alpen oder alpenländische Klima anzupassen, sodass die auch winterfest sind. In südlicheren Gefilden hat man ja Orangerien. Der Name kommt von den Orangen, aber man bewahrt dort auch Zitronenbäume im Winter auf. Und dann in der Toskana gibt es einen großen Zitronenzüchter. Das war eine spannende Begegnung, vor allem weil diese Orangerien eine große Rolle spielen in der Villenarchitektur und Gartengestaltung in Italien.
Sieht man sogar auch in Deutschland, gibt es viele Orangerien.
Auch, natürlich, ja. Genau. Also das war ja so ein schöner Trend aus der Renaissance- und Barockzeit. Und in Sizilien selbst ist es einmal natürlich die Landschaft, also so weitläufige Zitronenhaine sind unglaublich. Wir waren ein bisschen auf Goethes Spur natürlich auch, das Land, wo die Zitronen blühen, und haben dort in Sizilien am Fuße des Ätna auch einen deutschen Zitronenzüchter kennengelernt und besucht, der Bio-Zitronen anbaut, der war ein Pionier, was das betrifft. Also man trifft bei sämtlichen Dreharbeiten immer ganz spannende Leute und darf so ein bisschen neue Lebenswelten kennenlernen und lernt natürlich auch sehr viel selbst.
Ja, das ist das Spannende bei Ihren Dokus, dass es eine Reise ist und gleichzeitig das Kulturhistorische nicht zu kurz kommt. Goethe haben Sie jetzt gerade angesprochen. Ja. Wie stand denn der zur Zitrone?
Da bin ich überfragt, muss ich gestehen. Ich nehme an, er hat sie auch genossen, so wie wir alle.
Ja, es kommt sogar in Ihrer Doku vor. Ich habe sie gestern Abend noch geguckt. Bei ihr gibt es ja so viele über 50, da ist es dann manchmal schwer. Ja. Aber Sie sagen auch, Goethe war nicht immer nur von der Zitrone angetan. Also insofern gibt es dann auch ein ambivalentes Verhältnis. Aber
es heißt ja auch eine süß-saure Reise.
Genau, ja, und das trifft's dann eben auch. Sie haben eben schon mal angedeutet, da steckt dann durchaus auch ein Jahr an Vorbereitung und Planung drin. Und als Dokumentarfilmer ist ja, glaube ich, gerade die Geduld ganz besonders gefragt. Man kann nicht immer alles vorhersehen. Gab's denn auch bei so einer Reise, wenn man sich jetzt auf die Spurensuche der Zitrone macht, Überraschungen, mit denen Sie nicht gerechnet hätten?
Also bei dem Film jetzt nicht, aber grundsätzlich gibt's solche magischen Augenblicke. Ich glaube, die kennt jeder Filmemacher, gibt es die bei vielen Produktionen. Also ich denke da an andere Begegnungen, wie beispielsweise, ich habe mal eine Ethnologin begleitet auf eine Insel auf den Philippinen, nach Mindoro. Und die hat 20 Jahre vor den Dreharbeiten dort lange gelebt, bei einem Volk namens Mangyan. Und ich habe dann, wie wir in den Ort gekommen sind, in den die Mangyan manchmal einmal pro Woche aus den Bergen herunterkommen, die Kamera einfach eingestaltet, habe die Veronika begleitet. Sie hat die Straße überquert, ist in diesen Markt hineingegangen und plötzlich trifft sie nach eigentlich über 20 Jahren eine Freundin von damals, von der sie damals die Sprache gelernt hat und so weiter. Also das sind Augenblicke, da kommen einem die Tränen, weil es so berührend ist. Die beiden Frauen haben sich umarmt und gar nicht glauben können, dass sie sich wiedersehen.
Und wie schön, das da mit der Kamera einfangen zu können.
Und wenn man das im Film hat, das sind dann die großen Augenblicke, weil die kann man nicht planen und auch nicht nachstellen.
Sie waren auf den Spuren von Europas letztem ungezähmten Fluss. Da kommt einem gleich so der Gedanke, würden Sie sich selbst als Naturburschen bezeichnen?
Oh, also ich glaube, da gibt es andere, auf die das Prädikat eher zutrifft. Ich scheue die Anstrengung nicht, also wir sind auf vielen Bergen unterwegs oder auch in der Natur. Aber ich habe schon auch ganz gerne mal bequem. Also ich war ja viel unterwegs, auch filmerisch, und habe da zum Teil, keine Ahnung, wochenlang auf irgendwelchen Strohmatten in Bambushütten verbracht. Das brauche ich so in der Intensität nicht mehr.
Wobei Europas letzter ungezähmter Fluss, da könnte ich mir vorstellen, bequem ist da nicht.
Naja, das Ungezähmte bezieht sich ja auf den Fluss zum Glück und nicht auf die Art, wie die Dreharbeiten vonstatten gehen. Also der Tagliamento ist ganz einfach ein unglaubliches Flusssystem. Ein Flusssystem, wie es früher eigentlich üblich war. Also alle Flüsse in Europa oder auf der Welt haben so funktioniert und so ausgesehen. Und das Tolle daran ist, dass der Tagliamento mittlerweile ein Modell geworden ist für Renaturierungsmaßnahmen in ganz Europa, beziehungsweise gibt es ja außerhalb des Alpenraums schon auch noch naturbelassene Flüsse. Und es gibt zum Beispiel in Albanien einen Fluss, der jetzt ein Naturpark werden soll und wo zum Teil auch durch das Vorbild Tagliamento dieser Fluss vor einer Verbauung bewahrt wurde. Und um auf den Naturburschen zurückzukommen. Also das sind jetzt keine besonders wilden Dreharbeiten gewesen. Man ist halt ab und zu in dem Flussbett. Man weiß, worauf man achten muss. Also wenn sich ein Gewitter einstellt, dann sollte man möglichst raus aus dem Flussbett. Aber ansonsten war oder ist bei uns in den Filmen ja immer Natur nur ein Teil. Es geht immer auch um den Menschen und um das Miteinander von Mensch und Natur. Und es geht immer auch um Kulturgeschichte.
Ganz interessant ist ja, dass es eben der letzte unberührte Fluss Europas ist. Haben Sie
nicht Europas, sondern Alpen, der Alpen.
Der Alpen, ja. Der König der Alpenflüsse, genau. Heißt er auch. Mhm. Haben Sie denn rausbekommen innerhalb Ihrer Recherchen, warum ausgerechnet dieser Fluss so unberührt bleiben konnte, warum man ihn nicht reguliert hat, was man mit so vielen anderen Flüssen macht?
Das kommt zum Teil auch im Film vor. Wir haben da einen Aktivisten kennengelernt, zufällig, der sich jahrzehntelang eingesetzt hat, der in Rom im Parlament vorgesprochen hat, der in den Regionalparlamenten von oder im Regionalparlament von Friuli-Venetien aktiv war und so weiter, der wirklich eine Bewegung geschaffen hat, hinter die sich ein Großteil der Bevölkerung in der Region gestellt hat und dem es dadurch gelungen ist, diesen Fluss vor Verbauungsmaßnahmen zu retten oder zu schützen. Also die Pläne gab es auch für den Tagliamento. Man wollte dann betonierte Auffangbecken bauen, weil man lange Zeit gedacht hat, dass das Hochwasser abhalten würde oder die Macht oder Wucht von Hochwassern mindert. Und zum Glück haben sich dann aber, ich sag mal, andere Denkweisen durchgesetzt und vor allem auch die Erkenntnis, dass ein Fluss schlicht und einfach Platz braucht, um sich auszubreiten, wenn ein Gewitter oder ein Starkregenereignis stattfindet. Und so ist es gelungen, diesen Fluss zu bewahren. Und heute sind die Menschen in der Region unglaublich stolz darauf.
Jetzt gibt es mehr und mehr extreme Wetterlagen, nicht nur das Hochwasser, sondern auch die Dürre. Seit Jahrzehnten hatte der Fluss Po nicht mehr einen so niedrigen Pegelstand wie in den vergangenen Monaten. Könnte so etwas dem Tagliamento auch passieren? Oder vielleicht gerade, weil er so unberührt ist, eben nicht?
Das passiert im Tagliamento auch, also auch die Pegelstände im Tagliamento sind zum Teil sehr nieder. Man darf aber nicht vergessen, dass der Tagliamento sehr viele Zuflüsse hat aus den Ostalpen und wenn jetzt dann, wie das ja im Gebirge sehr häufig der Fall ist, Starkregenereignisse ganz plötzlich eintreten, dann kommt so viel Wasser in so kurzer Zeit in diesen Fluss, dass das Flussbett binnen weniger Stunden anschwellen kann. Also der Tagliamento ist ja auch sehr beliebt bei Badegästen. Er hat sehr viele Flussinseln und wenn man da auf einer Flussinsel ist und das übersieht, dann ist das lebensgefährlich. Also da fliegen dann die Hubschrauber und retten die Menschen vor dem Ertrinken.
So, und jetzt wollen wir gerade noch mal zu den SWR1-Hörerinnen und Hörern kommen. Aus Tübingen hat uns nämlich Frau Wallis geschrieben und möchte von unserem Gast Gernot Stadler wissen, als Zitronenexperte, weil Sie eben gesagt haben, Zitrone am Morgen ist gut, Sie trinkt das auch morgens immer, ein Schuss frischer Zitronensaft rein. Jetzt will sie wissen, warum ist das denn so gesund?
Also vorweg nur, Zitronenexperte wäre etwas verwegen und übertrieben, aber soweit ich weiß, ist das Gesunde am Zitronensaft, dass er basisch ist und dass er dadurch den Stoffwechsel anregt, wenn man ihn mit lauwarmem Wasser in der Früh vermischt trinkt. Sollte nicht zu heiß sein, denn dann zerfällt Vitamin C. Also Vitamin C verträgt zu große Hitze nicht. Und ich glaube, er ist auch deswegen ganz gesund, weil wenn man so einen, keine Ahnung, Viertel, halben Liter Wasser trinkt in der Früh, dann ist man schon einmal ganz gut gesättigt und isst dann vielleicht weniger, ich sage mal unter Anführungszeichen, schlechte Nahrung.
Das klingt auch definitiv nach einem Zitronenexperten. Also vielen Dank dafür. Und wenn Sie unterwegs sind und Dokus machen, kommen Ihnen dabei beim Filmen die besten Ideen oder müssen Sie sich dann zurückziehen, um die besten Ideen zu bekommen? Wie ist das?
Also Ideen entstehen oft durch Begegnungen. Also wir haben letztes Jahr, glaube ich, war das, einen Film gedreht in Florenz. Florenz und die Schöne am Arno, also über die habsburgische, die toskanische Linie der Habsburger in Florenz. Und wir bauen halt immer oder versuchen immer einfach so Side-Stories einzubauen. Einfach Nebengeschichten, die spannend sind, Porträts von Menschen, die spannend sind, wie zum Beispiel Sileno Celloni, den haben wir zufällig getroffen. Das ist ein Parfümeur, das heißt jemand, der Parfums herstellt. Und daraus, aus dem Gespräch mit ihm und bei den Dreharbeiten, hat sich dann die Idee ergeben, vielleicht mal über ihn und einfach diese Kunst und Tradition des Parfumherstellens einen Film zu machen. Ist noch nicht dazu gekommen, aber kommt vielleicht mal dazu. Aber so entstehen Ideen. Also aus einem Film ergeben sich viele weitere
Ideen. Das klingt ja wirklich nach einem Traumjob. Wie ist es denn privat? Reisen Sie da noch gerne oder sagen Sie nicht jetzt dann einfach, wenn ich beruflich immer unterwegs bin, dann lieber zu Hause Sofa?
Nein, also ich reise für mein Leben gerne. Zu selten ohne Kamera. Muss ich offen zugeben. Versuche das jetzt dann ein bisschen zu reduzieren. Es ist aber auch oft so, wenn ich dann privat auf Reisen bin, dass ich dann natürlich auch immer irgendwo Filmthemen entdecke oder Menschen kennenlernen, die vielleicht auch eine Dokumentation tragen würden. Da muss man sich dann einfach irgendwann zurücknehmen und sagen, es gibt auch Privatleben.
Stuttgart Innenstadt für einen Dokufilmer und dann aber eher lästiges Übel?
Stuttgart Innenstadt ist für mich noch ein weißer Fleck auf der Landkarte. Wir sind gestern leider sehr spät angekommen. Wir wollten noch in die Innenstadt und uns die Altstadt ansehen. Das werden wir jetzt noch nachholen, bevor wir leider heute schon wieder zurückfahren müssen. Aber was wir bei der Stadteinfahrt gestern Abend so ein bisschen gesehen haben, dürfte Stuttgart eine sehr, sehr schöne, tolle Stadt sein.
Wie schauen Sie denn überhaupt? Können Sie noch unbefangen gucken oder kommt dann gleich so das Dokufilmer-Auge gleich mit?
Ich würde gar nicht sagen, das Dokufilmer-Auge, vielleicht, keine Ahnung, ich möchte jetzt niemanden absprechen, dass er nicht genauso aufmerksam sich die Dinge ansieht. Also natürlich fallen mir oder fallen einem Filmer vielleicht gewisse Dinge schneller ins Auge, das kann durchaus sein, aber ich würde es eher umdrehen. Also ich finde es manchmal schade und nehme mich dann selbst bei der Nase, wenn ich in meiner eigenen Heimatstadt oder ich habe lange in Wien gelebt, oft durch Wien gehe und nicht so aufmerksam bin, wie ich das dann in anderen Städten oder an anderen Orten bin. Und wenn man das dann aber ist, ganz bewusst, gibt es auch in der eigenen Heimatstadt beispielsweise so viel zu entdecken, das einem bislang verborgen geblieben ist.
Zum Beispiel, was haben Sie in Klagenfurt, Ihrer Heimatstadt, zuletzt entdeckt?
Zum Beispiel eingemauerte Kanonenkugeln aus der Zeit der Napoleonischen Kriege, die eben an den Beschuss der Stadt erinnern, 1809.
Interessant. Das ist ja ein großes Pfund, das Sie sich erarbeitet haben über die vielen Jahre, in denen Sie Dokus gedreht haben, dass Sie sagen können, ja, man lebt vom guten Ruf. Wie ist es denn, wenn Sie jungen Filmemachern begegnen? Denn man kann sich ja nicht ausruhen auf dem jungen Ruf, auf dem guten Ruf. Und wie sind Sie da hingekommen?
Da führt einfach eins zum nächsten. Also irgendwann bekommt man hoffentlich, also das wünsche ich jedem jungen Filmemacher, jeder jungen Filmemacherin, die Chance, dass man mal zeigen darf, ich kann das. Und diese Chance habe ich bekommen und dann kam halt irgendwann der zweite Film und der dritte und jetzt sind es 70 oder mehr, keine Ahnung. Und zum Glück muss ich sagen, und das habe ich auch viel der guten Zusammenarbeit mit meinem langjährigen Kollegen und Freund Björn Kölz zu verdanken, zum Glück haben wir über die Jahre zeigen können, dass die Themen, die wir verfilmen, auch ihr Publikum finden. Der öffentlich-rechtliche Sender oder das öffentlich-rechtliche Fernsehen sagt ja immer, die Quoten sind uns egal, aber das ist ja nicht so. Das ist ja ein
wird
wenig
dann
geflunkert.
Doch wieder drauf geguckt.
Genau. Und es stimmen einfach auch die Einschaltquoten. Deswegen laufen unsere Filme auch immer, also zumindest bei der Erstausstrahlung im Hauptabendprogramm, sei es um 20.15 Uhr oder um 21 Uhr. Und ja, klingt jetzt, es soll nicht arrogant klingen, aber der Erfolg gibt uns recht, die Themen scheinen zu stimmen. Wir versuchen die Zuseher immer ein bisschen auf eine Reise mitzunehmen, durch die Zeiten und durch die verschiedenen Länder, die wir porträtieren.
Ja, es geht eben auch darum, die Menschen zu erreichen und zu begeistern. Wer sich den guten Ruf erarbeitet hat, der bekommt natürlich die Aufträge. Wer ihn noch nicht hat als junger Filmemacher, der kriegt dann vielleicht auch schlecht die Aufträge. Ist das nicht ein Teufelskreis? Wie kommt man da raus?
Das ist leider ein Teufelskreis. Also man muss irgendwann, glaube ich, wirklich das Glück haben, an diejenige oder denjenigen zu geraten in einem Sender, der einem die Chance gibt. Also da muss man Überzeugungsarbeit leisten und einfach dranbleiben und schauen, dass man irgendwann seinen ersten Film machen darf. Das Thema muss natürlich überzeugen und wie gesagt, ein bisschen Glück ist leider immer dabei.
Was war Ihr erster Film?
Mein allererster Film war mein erster Freund. Das war aber noch keine Fernsehdoku, sondern da war ich 11 und habe einen Spielfilm gemacht über meinen Hund. Und eine, sozusagen einen kleinen Bandenkrieg. Und habe aber, ich glaube, 2 Jahre daran gearbeitet. Das waren teure Super-8-Filmkassetten und die habe ich mir vom Taschengeld zusammensparen müssen. Aber die erste Fernsehproduktion, ich kann es Ihnen offen gestanden gar nicht mehr sagen, was das war, aber es war sicher irgendein ein regionales Österreich-Thema.
Denn wo Sie dann die erste Chance bekommen haben, auch was von einem Sender die Erlaubnis,
dass es dann läuft. Ich weiß schon, was das war. Genau. Das war ein Film über die damalige Olympia-Bewerbung dieser 3 Länderregionen, Kärnten, Slowenien, Friaul-Julisch-Venetien. Und da haben wir eine Halbstunden-Doku gedreht. Und das war die erste Produktion für den ORF. Jetzt habe ich es wieder.
Bei so vielen Filmen, wie viele sind es inzwischen?
Ein bisschen mehr als 70, aber genau weiß ich es nicht.
Wenn Sie sich für einen entscheiden müssten, welcher wäre es?
Einen entscheiden müssten im Sinne von?
Im Sinne von, Sie hätten eine Ausstrahlung und es wäre die letzte Ausstrahlung angenommen und Sie müssten jetzt aus Ihrem großen Repertoire einen einzigen Film auswählen.
Also ein Film, den ich für gelungen halte, für wirklich gelungen halte, ist Die sprechenden Felsen der Aborigines, wo es um die Felsmalereien der Aborigines geht und den Kampf, in dem Fall eines konkreten Aborigine-Stammes, den Kampf darum, die zu erhalten. Also das war schon auch eine sehr bewegende Zeit damals in Australien.
Single weiß männlich, das war der Titel Ihres ersten Kurzfilms an der New Yorker Filmakademie. Mitte der 90er Jahre war das, glaube ich. Was war denn da die Story?
Ja, das war eigentlich ein Film von Gabriel Falcon. Das war damals ein Studienkollege von mir, ich werde es nie vergessen, wie er gesagt hat, Gabriel Falcon and Gernot Stadler. These names were supposed to be on the screen, hat er gesagt. Ich habe keine Ahnung, was es ihm geworden ist.
Der war den Oscar schon wahrscheinlich.
Ja, ich wünsche es ihm. Das war ein Kurzfilm über einen neurotischen jüdischen New Yorker, der krampfhaft versucht, seine bessere Hälfte zu finden. Das war aber nicht mein Drehbuch, sondern das von Gabriel. Und ich habe damals, glaube ich, die Kamera gemacht. Also mein Abschlussfilm war Tom's Journey an der Filmakademie.
Und bei Tom's Journey ging es dann um was?
Da ging es um einen Journalisten, der Barbara Lamar sucht, eine alte Schauspielerin, um eine Geschichte über sie zu schreiben. Und sie ist aber ganz zurückgezogen und kaum auffindbar. Und er will auf keinen Fall scheitern und steht da eigentlich ganz stark unter so einem selbstgemachten Druck. Und er findet sie dann schlussendlich und spricht mit ihr und irgendwann schaltet er das Aufnahmegerät ab, weil er einfach so fasziniert ist von dieser Frau und warum sie sich diesem ganzen Trubel entzogen hat und beschließt, nichts über sie zu publizieren, sondern nimmt einfach nur dieses Gespräch und diese menschliche Begegnung mit in sein Leben.
Das war Spielfilm. Wie sind Sie dann schlussendlich zur Doku gekommen?
Das war so, dass es einfach leichter war und schneller gegangen ist, Dokus zu machen. Da ist weniger Geld involviert, da braucht es weniger Schritte, bis man so weit ist, dass man grünes Licht bekommt. Und ich habe wohl auch im fiktionalen Bereich gearbeitet, habe da zum Teil aber leider auch die falschen Partner gehabt. Also die größeren Spielfilmprojekte sind dann leider aus verschiedenen Gründen oft auf halbem Weg gescheitert. Auch das gehört dazu. Das kann man irgendwann einmal mit etwas Abstand auch unumwunden zugeben.
Lernen wir ja
auch. Das sind schon Rückschläge, auch natürlich, die dazugehören. Und dann habe ich aber auch die Liebe zum Dokumentarfilm entdeckt. Einfach dieses Aufspüren von Geschichten und diese große Chance, die man hat als Filmemacher, einfach in Lebenswelten einzudringen, ohne aufdringlich zu sein, sondern man wird ja immer eingelassen und vorgelassen. Und diese Begegnungen, diese Möglichkeit, an spannenden Schicksalen oder eben Lebenswelten teilzuhaben, das macht diesen Beruf so unglaublich spannend.
Sie waren nicht nur an der Filmakademie, Sie haben Geschichte und Kommunikationswissenschaften studiert. Inwiefern kommt Ihnen das jetzt als Doku-Filmer zugute?
Also vor allem das Geschichtestudium kommt mir sehr zugute. Das war auch immer eine große Leidenschaft von mir. Ich habe das Glück gehabt, gute Geschichtelehrer gehabt zu haben in der Schule. Meine Kinder haben das Glück leider nicht. Die interessieren sich kaum für Geschichte. Die haben keine so guten Lehrer. Aber mich hat das immer schon fasziniert. Also schon in der Volksschule, wenn irgendwie so die Geschichte Kärntens oder Klagenfurts erzählt wurde, dann war ich immer ganz gefesselt und gebannt. Und das hat nie nachgelassen. Und das Geschichtestudium ist natürlich jetzt eine wunderbare Basis, wenn es um diese kulturhistorischen oder auch Geschichtsthemen geht oder zumindest um diese geschichtlichen Aspekte in den Filmen.
Sie haben eine Spiel-Doku über Wilhelm von Habsburg gemacht. Ich unterstelle jetzt mal, die meisten von uns werden ihm nie begegnet sein. Was war an ihm, an seinem Leben so spannend?
Wilhelm von Habsburg war ein Spross des österreichischen Kaiserhauses, also ein Habsburger, der mit jungen Jahren oder in jungen Jahren nach Galizien gekommen ist. Also das, was die heutige Westukraine ist, Lemberg, Lviv, mit seinem Vater. Und hat dort dieses, in diesem Vielvölkerstaat der österreichisch-ungarischen Monarchie, fast ein wenig exotische Volk der Ruthenen, also der Ukrainer, kennengelernt und eine Leidenschaft, eine Liebe für diesen Volksstamm, sage ich jetzt einmal, entwickelt. Und es sind dann Pläne entstanden, noch vor dem Ersten Weltkrieg, dass wenn der Krieg einmal gewonnen ist, dass dieser Wilhelm von Habsburg König der Ukraine werden könnte oder sollte. Das war auch ein Ansinnen von Franz Josef, Kaiser Franz Josef. Gut, der Krieg wurde nicht gewonnen und Wilhelm wurde dann zu einem, ich sag mal, Vorstreiter für eine ukrainische staatliche Unabhängigkeit. Er hat die Sprache erlernt, er hat auf Ukrainisch geschrieben und er hat sich ganz massiv eingesetzt dafür, dass die Ukrainer ein eigenes Land, einen eigenen Staat bekommen. Und gut, die staatliche Unabhängigkeit ist dann irgendwann einmal tatsächlich passiert, die ist eingetreten. Er selbst hat ein trauriges Schicksal erlitten. Er wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in Wien auf offener Straße vom KGB verhaftet, nach Kiew gebracht und ist dort im Gefängnis nach einem Jahr Haft verstorben.
Also da merkt man schon, was da wirklich an Stoff drinsteckt. In der Ukraine sind einige Straßen und Plätze nach ihm benannt. Und dennoch, er hat wohl auch für Großbritannien und Frankreich gegen Deutschland spioniert. War also eben auch käuflich, ne?
Er war auch Spion, also er hat einmal eben zur Zeit, als die Nazis an der Macht waren, auch versucht, für die Ukraine mit der Nazi-Regierung sozusagen zu kooperieren oder kollaborieren, wie auch immer. Hat das sehr schnell aufgegeben, weil er bemerkt hat, dass er eigentlich instrumentalisiert wird. Später wurde ihm das zum Verhängnis, denn man hat ihn eigentlich als Nazi-Kollaborateur angeklagt. Also die Sowjetunion hat ihn als solchen angeklagt. Er hat aber eben auch für Frankreich und England spioniert. War als Spion tätig, hat eine Zeit in Paris verbracht, er war homosexuell, hat ein sehr ausschweifendes Leben als Bohemian in Paris gehabt, war auch sowas wie das schwarze Schaf des Kaiserhauses, das ja damals dann kein Kaiserhaus mehr war, sondern einfach der Familie Habsburg, über den auch sehr lange kaum und wenn nur unter vorgehaltener Hand gesprochen wurde. Wir haben aber dann Nachfahren von ihm oder zumindest aus seiner Linie kennengelernt, interviewt und mittlerweile spricht man auch sehr offen darüber, wie er war und was so seine Besonderheiten waren. Also ein durch und durch spannender Mensch mit einer unglaublichen Biografie.
Für Sie als Historiker unglaublich spannend. Warum ist es aber auch für das Hier und Jetzt heute spannend?
Naja, was Wilhelm von Habsburgs Leben zeigt, ist einerseits, dass er sich, ich sag mal, ganz stark auf die Seite derer gestellt hat, die keine Stimme hatten, die schwach waren, die kaum eine Vertretung hatten, kaum gehört wurden, die eigentlich ein Spiel zwischen den Großmächten waren, nämlich der Ukrainer vor ihrer staatlichen Unabhängigkeit. Und er hat sein ganzes Leben einer Idee gewidmet. Und dieser Idealismus ist schon bewundernswert. Also er hat sehr viel Opfer dafür in Kauf genommen, schlussendlich sein Leben dafür gegeben. Und das sind schon Beispiele in der Geschichte, immer solche Beispiele eigentlich, die selten sind und zu denen man schon aufschauen kann.
Ist denn diese Spiel-Doku über Wilhelm von Habsburg, Untertitel König der Ukrainer, ist die irgendwo nochmal zu sehen?
Sie wurde jetzt natürlich nochmal ausgestrahlt im ORF als Universum History, wird immer wieder mal ausgestrahlt, wobei ich die Sendetermine kaum jemals erfahre vorab, außer bei den Erstausstrahlungen. Wir sind jetzt aber eingeladen im September nach Rijeka in Kroatien zum History Film Festival und dort wird das Festival mit diesem Film eröffnet. Also wir sind dort im Bewerb und eröffnen das Festival mit unserem Film.
Wir haben noch gar nicht übers Equipment gesprochen. Wie hat sich denn das so über die Jahre verändert, entwickelt?
Also die für uns, glaube ich, als Filmemacher wichtigste Entwicklung ist, das Equipment ist billiger geworden und wesentlich besser. Also als ich begonnen habe, haben gute Fernsehkameras, die in Wirklichkeit überhaupt nicht gut waren, noch umgerechnet um die 70.000 Euro gekostet. Und heute drehen wir mit Kameras, die, also wo nur die Kamera alleine um die 5.000 Euro kostet, dann kommen Objektive dazu und so weiter. Aber man ist mit 12.000 bis 15.000 Euro mittlerweile vorn dabei.
Gewicht spielt natürlich auch eine Rolle. Wie hat sich das verändert?
Ist auch besser geworden, aber ist noch immer schwer.
Also, schwer heißt?
Schwer heißt, eine Kamera mit einem guten Objektiv, also diese Cine-Optiken sind ja auch schwerer als Foto-Optiken. Da sprechen wir schon jetzt mal nur von der Kamera, ich würde mal schätzen 6 bis 8 Kilo. Dann das Stativ, muss natürlich entsprechend robust und dann auch schwer sein. Also man trägt schon gern mal 15 bis 20 Kilo durch die Gegend.
Kann man sich den Sport sparen?
Ja, den kann man sich sparen.
Was war so die gravierendste Veränderung über die Jahre?
Im technischen Bereich? Ja. Also Fernsehen hat ja früher einfach ganz stark nach Fernsehen ausgesehen und jedes Bild war vom Bildvordergrund bis ganz nach hinten scharf und das war eigentlich eine grauenhafte Ästhetik. Und es hat sich dann mittlerweile immer stärker so eine Kinoästhetik durchgesetzt mit geringer Tiefenschärfe, das heißt der Hintergrund ist unscharf, das hat mit der Bildfenstergröße, also Sensorgröße jetzt zu tun, auch mit den Optiken, die lichtstärker geworden sind. Und damit ist das gesamte Fernsehbild einfach schöner, anspruchsvoller geworden und erinnert einfach viel mehr an Kino als an Fernsehen.
Wie ist es mit Drohnen, Luftaufnahmen? Setzen Sie die ein?
Ja, ganz stark. Wir haben das von Anfang an eingesetzt. Auch da gab es eine ganz gravierende Entwicklung zugunsten der Produzenten letztendlich. Denn am Beginn hat ein Drohnentag, da hat man ein Team anmieten müssen mit einer Drohne. Das hat für sie 1.800, 2.000 Euro gekostet. Und heute bekommt man Top-Drohnen um 1.000, 1.200 Euro. Und die Qualität ist natürlich auch wesentlich besser geworden. Also auch, ich sage jetzt mal, von der Bildsprache her ist das fast nicht mehr wegzudenken, wenn ich daran denke, dass wir ja zum Beispiel große Gärten drehen oder ablichten müssen, Gebäude. Das kann man mit einer Drohne aus der Luft natürlich unglaublich schön herzeigen. Und wir fragen uns manchmal immer wieder, der Björn und ich, wenn wir da auf Dreharbeiten sind, wie haben wir das früher eigentlich gemacht?
Sie sind Vater von 3 Kindern. Haben Sie die inzwischen schon anstecken können mit Ihrer Filmbegeisterung?
Anstecken glaube ich nicht, aber anstellen. Also ich habe der Älteste hat jetzt schon 2 Mal bei mir als Assistent mitgearbeitet. Der studiert aber Medizin und will Arzt werden, was vielleicht ganz vernünftig ist. Und der Mittlere tendiert noch am ehesten in Richtung Film und Musik, so wie ich. Könnte mir durchaus vorstellen, dass er da vielleicht irgendwann einmal auch in diese Richtung sich weiter bilden will, keine Ahnung. Und meine Tochter, die mich jetzt auch nach Stuttgart begleitet hat, die hat vor allem die Reiselust geerbt und ist, glaube ich, gern in der Welt unterwegs. Und in welche Richtung es bei ihr mal gehen wird, das ist noch völlig offen, glaube ich.
Dann noch viel Spaß, wenn Sie jetzt auch Stuttgart noch erkunden.
Danke. Ja, danke schön. Danke sehr.
Danke für den Besuch in SWR1 Leute.
Sehr gerne, danke.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.